Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seinen Antrittsbesuch bei der Truppe absolviert. Eine Woche nach seiner Ernennung ließ er sich auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt eine Gefechtssituation mit dem Schützenpanzer Puma zeigen. Pistorius räumte ein, dass es nach langjährigem Sparkurs bei der Bundeswehr Ausstattungsmängel gebe. Durch die Waffenlieferungen in die Ukraine entstehe nun zusätzlicher Druck, den Nachschub zu sichern.
Hier soll es lang gehen. Entschlossenheit versucht Boris Pistorius bei seinem ersten Truppenbesuch zu demonstrieren. Der Minister muss auf dem Übungsplatz in Altengrabow den Soldaten erklären, warum er aus der ohnehin schlecht ausgestatteten Truppe 14 Kampfpanzer an Kiew abgibt.
Die Waffenlieferungen an die Ukraine reißen dann da im Zweifel Löcher, wo schon Defizite sind. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir können ja der Ukraine schlecht sagen, wir stellen unsere Hilfe ein, weil es bei uns vorübergehend Lücken reißt.
Während dem Verteidigungsminister der neue Schützenpanzer vorgeführt wird, lässt die Industrie schon wissen, man könne die Lücken nicht nur beim Leopard schließen, man warte aber seit langem auf Bestellungen aus dem Ministerium.
Wir sind in erhebliche Vorleistungen gegangen, aber das ist halt irgendwo begrenzt. Also für andere große Dinge, die jetzt anstehen, müssen Bestellungen kommen. Und dann sind wir sofort dabei, dieses auch mit Priorität abzuarbeiten. Denn die Bundeswehr ist und bleibt unser Premiumkunde Nummer eins.
Die Liste dessen, was Deutschland seit Monaten an die Ukraine liefert, ist lang. Dass man einige Systeme wie etwa Panzerhaubitzen nicht sofort für die eigene Truppe nachbestellt habe, sei ein Versäumnis, sagen Experten.
Wir haben sehr lange gewartet, sodass viele unserer Partner, aber auch der Rest der Welt bestellt hat. Und jetzt müssen wir uns nicht nur hinten anstellen, sondern auch höhere Preise bezahlen.
Bereits nächste Woche will der Verteidigungsminister mit der Rüstungsindustrie darüber verhandeln, wie die Lücken in der Bundeswehr geschlossen werden können. Die Aufgabe aber ist alles andere als einfach. Das Beschaffungswesen gilt als Großbaustelle, an der schon einige seiner Vorgängerinnen und Vorgänger gescheitert sind.
In der Ukraine gab es heute wieder landesweiten Luftalarm. Die Hauptstadt Kiew, aber auch andere Regionen des Landes wurden mit russischen Raketen und Drohnen angegriffen. 11 Menschen wurden getötet. Aus dem Donbass, dem Osten des Landes, wird anhaltender militärischer Druck gemeldet und Gefechte um die Städte Bachmut und Kramatorsk. Deren Einnahme gilt als ein wichtiges Kriegsziel der Angreifer.
Das russische Militär verstärkt Druck und Angriffe auf den Donbass. Gestern schlug zum wiederholten Male eine Rakete in dieser Klinik in Kramatorsk ein. Valentina Mikolajewna war in einem Nebengebäude. Nur deshalb ist ihr nichts passiert. Sehen Sie da die Schäden? Es war gerade erst wieder hergerichtet worden. Es war ja schon nach der ersten Bombardierung kaputt. Kramatorsk ist zu einer Art Drehkreuz geworden. Für Flüchtende hier in der Nähe der Frontlinie wie Bachmut und Soledar und für Rückkehrende. Laut UN-Flüchtlingsorganisation IOM sind mittlerweile über 1 Million in die Frontnähe in den Donbass zurückgekehrt. Die Lage hat sich verändert, ich weiß auch nicht warum. Es sind viele Menschen hier und viele kommen zurück. Vor der evangelischen Kirchengemeinde füllt sich ein Bus mit Menschen, die evakuiert werden. Sie haben erst gerade ihr Zuhause verlassen. Ich bin schon mal geflohen und jetzt habe ich mich wieder dazu entschieden. Vor 3 Monaten bin ich zurückgekehrt, weil ich meine Stadt vermisst habe. Natalia floh mit ihrer Katze aus dem umkämpften Bachmut. Warum sind sie los? Bombardierung. Was konnten sie mitnehmen? Nur 2 Taschen, ein paar Sachen und was zu essen. Noch kommt man raus, aber bald wird die Stadt dicht sein. Kramatorsk, unweit der Frontlinie. Drehkreuz mitten im Krieg, während die Angriffe zunehmen.
Seit dem Nachmittag tagt der Koalitionsausschuss zu den Themen Verkehr und Klimaschutz. Ein Streitpunkt ist der Plan von Verkehrsminister Wissing, Planung und Bau von Autobahnen ähnlich zu beschleunigen wie bei Windrädern. Die Grünen sind dagegen und fordern stattdessen vom Verkehrsressort konkrete Klimaschutzmaßnahmen, etwa ein Tempolimit oder den Abbau von Subventionen für den Autoverkehr. Eine Einigung ist noch nicht abzusehen. Die Behörden in Deutschland und den USA haben nach eigenen Angaben ein international agierendes Hackernetzwerk zerschlagen. Die Gruppe namens Hive soll weltweit für mehr als 1500 schwere Cyberangriffe auf Unternehmen verantwortlich sein. Ihr wird außerdem Erpressung vorgeworfen. Zahlreiche Server seien beschlagnahmt worden, so die Ermittler. Der verursachte Schaden liege nach Schätzungen in Milliardenhöhe.
Heute Nachmittag um 16.30 Uhr unserer Zeit lädt das Justizministerium in Washington kurzfristig zu einer Pressekonferenz, um einen großen Schlag gegen die Cyberkriminalität zu verkünden. Das Justizdepartment hat vergangene Nacht ein internationales Ransomware-Netzwerk ausgehoben, das versucht hat, hunderte Millionen Dollar von Firmen in den USA und in der ganzen Welt zu erpressen. Es handelt sich um die Tätergruppe Hive. Bei Ransom Software handelt es sich um Schadprogramme, die in fremde Systeme eingeschleust werden, um dort Daten so zu verschlüsseln, dass die Besitzer selbst nicht mehr auf sie zugreifen können. Die Cyberkriminellen fordern dann Lösegeld, um die Daten wieder freizugeben. Inzwischen ist die Darknet-Seite der Tätergruppe Hive, einer der größten weltweit, stillgelegt. Dem Netzwerk waren auch Ermittler aus dem Großraum Stuttgart auf die Spur gekommen.
Im FBI in Amerika, mit Europol, mit vielen anderen Partnern haben wir versucht, das Netzwerk aufzudecken. Es ist halt das Problem, es sind Server, die irgendwo stehen auf dieser Welt und man muss diese Kontakte und diese Vernetzung und diese Struktur erkennen.
Über Monate hätten sich Beamte in die kriminellen Netzwerke eingeschlichen und so vergangene Nacht schließlich zwei Server in Los Angeles ausheben können. Festnahmen habe es allerdings bislang keine gegeben.
Es ist das Thema praktisch, wer sind die Menschen dahinter? Und das ist natürlich mindestens genauso schwer, das rauszubekommen. Ja.
In Deutschland sollen 70 Firmen durch die Schadsoftware von Hive angegriffen worden sein. Weltweit sprechen die Behörden von mehr als 1300 Opfern.
Die EU will die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber vorantreiben. Bei einem Treffen in Stockholm haben die EU-Innenminister heute darüber beraten, konnten sich aber nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, den Druck auf die Herkunftsländer zu erhöhen, weil zuletzt nur jeder fünfte abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden konnte. Durch die Aufnahme von etwa 4 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sehen sich einige EU-Länder an der Belastungsgrenze, da auch die Zahl anderer Flüchtlinge zugenommen hat.
Zu Fuß in Richtung Europa. Hier auf der Route über den Westbalkan sind nach dem Ende der Corona-bedingten Reisebeschränkungen wieder deutlich mehr Migranten unterwegs. Im vergangenen Jahr gab es EU-weit insgesamt 330.000 irreguläre Einreisen, 64% mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 2016. Die Aufnahmekapazitäten in Europa werden überlastet und viele Migranten haben keinen Anspruch auf internationalen Schutz. Deswegen begrüße ich es sehr, dass sich die schwedische Ratspräsidentschaft auf das Thema Abschiebungen konzentrieren möchte. Beim Treffen der EU-Innenminister in Stockholm stand dabei vor allem ein Aspekt im Mittelpunkt. Nur ein geringer Teil der abgelehnten Asylbewerber wird auch tatsächlich aus der EU abgeschoben. 2019 waren es 29%, 2021 wurden nur noch 21% der abgelehnten Bewerber abgeschoben. Ziel der EU-Kommission sind eigentlich 70%. Aus Sicht der Mitgliedstaaten liegt das vor allem an den Heimatländern. Staaten wie Marokko, Tunesien und Algerien seien häufig unkooperativ und würden die abgelehnten Asylbewerber oft nicht mehr zurücknehmen. Bundesinnenministerin Faeser warb in Stockholm für feste Vereinbarungen.
Wir wollen mit den Staaten, auch insbesondere nordafrikanischen Staaten, Migrationsabkommen schließen, die zum einen legale Wege nach Deutschland ermöglichen, aber auf der anderen Seite die auch dann funktionierende Rückführung beinhalten.
Andere Staaten fordern deutlich mehr Druck, zum Beispiel Visa-Einschränkungen oder weniger Entwicklungshilfe für unkooperative Heimatländer. Seit Jahren tritt die EU beim Thema Migration auf der Stelle. Das liegt vor allen Dingen an der Innenpolitik der jeweiligen Länder. Österreich hat zum Beispiel besonders viele Migranten aufgenommen und will härtere Maßnahmen, so wie Schweden, wo die Regierung von einer ultrarechten Partei abhängig ist. Eine schnelle Einigung wird dadurch eher unwahrscheinlich.
Seit Ende letzten Jahres sitzt ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wegen mutmaßlicher Spionage für Russland in Untersuchungshaft. Nun ist ein möglicher Mittäter verhaftet worden. Laut Bundesanwaltschaft soll er für den BND-Mann Informationen an einen russischen Geheimdienst übergeben haben. Der Deutsche war am Sonntag am Flughafen München festgenommen worden. Er sei aber selbst kein BND-Mitarbeiter. Nach der gestrigen Messerattacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Dem 33-jährigen Staatenlosen palästinensischer Herkunft wird vorgeworfen, 2 Menschen getötet und 5 weitere verletzt zu haben. Die Gründe für den Angriff sind bislang noch unbekannt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es aber keine Hinweise auf einen Terrorakt.
Es ist ruhig heute Morgen im Kieler Landtag. Schweigeminute für die Opfer der Messerattacke. Am Nachmittag der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor Ort in Brokstedt. Währenddessen ergeht ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen 2-fachen heimtückischen Mordes und 4-fachen versuchten Totschlags. Ibrahim A., ein 33-jähriger staatenloser palästinensischer Herkunft. Er soll bereits vor einem Jahr mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen haben. Er wurde verurteilt, doch das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzuganstalt war? Und wie konnte es passieren, dass er so früh aus Untersuchungshaft auch wieder entlassen wurde? Ich glaube, darum wird es jetzt in den nächsten Tagen gehen.
Gestern Nachmittag eine Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg. 2 junge Menschen getötet, 17 und 19 Jahre alt. Außerdem 2 lebensgefährlich verletzt, 3 schwer verletzt. Bürgermeister Clemens Preine war nach der Tat schnell vor Ort.
Da braucht der ein oder andere sicherlich auch noch ein bisschen Seelsorge. Da bin ich fest von überzeugt. Das waren schon schlimme Sachen, die Sie da zu sehen bekommen haben. Ich würde jetzt sagen, dass wir unter Schock stehen.
Die Polizei hat bereits 24 Zeugen vernommen. Die anfängliche Befürchtung, es habe sich möglicherweise um einen geplanten Terroranschlag gehandelt, hat sich nicht bestätigt.
Rund 13 Milliarden Euro hat die Bundesregierung bisher für Corona-Impfstoffe ausgegeben. Das haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung auf Anfrage vom Gesundheitsministerium erfahren. Etwa 10,5 Milliarden Euro fallen laut der Recherche in die Amtszeit von Ex-Gesundheitsminister Spahn. Eine Bestellübersicht zeige, dass die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna inmitten der Pandemie deutlich teurer geworden seien.
Ein Pieks für Gesundheit und Gesellschaft. Doch den Corona-Impfstoff haben sich Pharmaunternehmen offenbar gut bezahlen lassen. Wie viel die Hersteller pro Fläschchen vom Bund kassierten, bislang geheim. Doch nun geben exklusive Recherchen Einblick in streng vertrauliche Dokumente. Demnach habe die Firma BioNTech innerhalb von 9 Monaten den Preis pro Impfdosis um rund 50% erhöht. Beim US-Impfstoffhersteller Moderna kletterte der Preis sogar um rund 52% in nur 3 Monaten. Experten können die Preiserhöhung mitten in der Pandemie nicht nachvollziehen.
Das ist natürlich nicht üblich und das ist auch eigentlich ökonomisch nicht vertretbar. Aber es ist so, dass wir vor einer einmaligen Situation standen und natürlich die Pharmakonzerne diese Preise durchsetzen konnten damals.
Weder BioNTech noch Moderna haben Fragen zur Preispolitik beantwortet. Impfhersteller BioNTech teilt zu den Rechercheergebnissen lediglich mit: Die Preisangaben können wir nicht nachvollziehen. Auch die tatsächlichen Ausgaben für die Corona-Impfstoffe sind offenbar weit höher als bislang bekannt, so die Recherchen. Die CSU fordert schon länger mehr Transparenz.
Ich finde, wenn es um so viel Geld gibt, was letztendlich vom Bürger kommt, dann hat die Bundesregierung auch die Aufgabe, die Zahlen auf den Tisch zu legen.
Auf Anfrage teilt das Bundesgesundheitsministerium erstmals mit, in der Pandemie Impfstoffe im Wert von rund 13 Milliarden Euro bestellt zu haben. Erhebliche Mengen der Dosen bleiben schon jetzt liegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. Januar.
Der Tiefausläufer mit Schnee und Regen zieht morgen zu den Alpen. Danach stellt sich wieder ruhiges Hochdruckwetter ein. Heute Nacht schneit es leicht in einem Streifen von Rheinland-Pfalz über Hessen bis nach Vorpommern sowie von Sachsen bis nach Bayern. Morgen bleibt es meist trüb und wolkenverhangen, vor allem im Süden und Osten noch mit etwas Schnee oder Schneeregen. Am freundlichsten wird es in Schleswig-Holstein. In der Nacht im Norden 4 bis 0, sonst Frost bis minus 8 Grad. Morgen an den Alpen minus 4, im Nordwesten bis zu 5 Grad. Am Samstag am 1. im Süden und in Sachsen noch etwas Schnee, sonst wird es teilweise freundlich. Am Sonntag dann vom Süden bis in die Mitte häufiger Sonne. Montag von Norden her wieder wechselhafter.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Nach Messerattacke im Zug, wo die Versäumnisse der deutschen Politik liegen, und Wintersport im Klimawandel, wie Oberhof WM-Stätte bleiben will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.